Also er war sicher nicht der Erste, der sowas wie Selbsttherapie durch Gemälde gemacht hat, haben wir gerade geklärt im Gespräch mit Herrn Brömling. Aber vielleicht der Erste, der es offen zur Schau stellte und auch als Kunst betitelte, Edvard Munch. Naja, und wozu führte das? Zu reichlich Skandalen. Und zum Beispiel eben auch einer Skandalausstellung im Kaiserreich, mit der wir uns heute beschäftigen, 1892. Und das ist ein schönes Wörtchen, Skandal. Skandalkunst auch. Das schauen wir uns noch mal an. Da hört ihr ihn schon mit Hans-Dieter Huber. Er ist Kulturwissenschaftler und Munch-Biograf. Hallo, Herr Huber.
Ja, hallo, Herr Dichmann. Schönen Tag.
Was war denn da genau der Skandal?
Ja, Edvard Munch wurde vom Verein Berliner Künstler eingeladen, eine Einzelausstellung durchzuführen in Berlin. Dazu muss man wissen, dass dieser Verein damals bereits schon 1892, 50 Jahre lang bestand und dass das die erste Einzelausstellung eines Künstlers überhaupt in diesem Verein war und dass der Künstler damals erst 28 Jahre alt war und in Berlin völlig unbekannt.
Also ein ziemlicher Ritterschlag eigentlich schon, oder?
Ja, natürlich. Und das Interessante war, dass Edvard Munch vorher gerade in Oslo, das hieß damals Christiania, eine große Ausstellung hatte bei dem Juwelier Tostrup an der Karl-Johann-Garte, wo er 55 Arbeiten zeigt, die die Rechenschaft ablegen sollte über das Künstlerstipendium, das er dreimal vom norwegischen Staat bekommen hatte. Und da hatte ein norwegischer Künstler, nämlich Adelsten Normann, der in Berlin lebte, der hatte diese Ausstellung gesehen und daraufhin in einem Brief Edvard Munch eingeladen. Und die Ausstellungskommission des Verein Berliner Künstlers hatte einstimmig diese Einladung ausgesprochen.
Mhm. Gut, und jetzt kamen also Leute ab 1892 ins Berliner Architektenhaus, da war die Ausstellung, und sahen die Bilder von Edvard Munch. Wie waren so die Reaktionen?
Also es gibt Erinnerungen zum Beispiel von Max Kruse, der damals Mitglied war, und es muss ein ziemliches Gejohle gewesen sein. Also der damalige Präsident war Anton von Werner, der dann sagte, das kann man nicht ausstellen, das muss man sofort wieder zumachen. Und was für eine Schweinerei, und es ist ein Hohn für die Kunst, und er erklärte sofort die Ausstellung für geschlossen. Daraufhin wurde er aber von den anderen Mitgliedern darauf hingewiesen, dass man einen einstimmig eingeladenen Künstler nicht einfach wieder ausladen könne. Und dann muss er irgendwie nach Max Kruse gesagt haben, das ist mir alles ganz egal, die Ausstellung wird geschlossen.
Okay, alles
und dann gab es also Pfiffe und Buhrufe und angeblich schreibt Max Kruse auch von einer Keilerei. Und dann gab es eben einen Antrag von mehreren konservativen Mitgliedern, 23, die die Schließung der Ausstellung beantragten. Dann wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie nach dem Reglement vom Verein mindestens 31 Stimmen brauchen. Und dann haben sie die vorgelegt. Dann gab es eine außerordentliche Generalversammlung. Da wurde dann diese Ausstellung mit 120 zu 107 Stimmen für geschlossen erklärt.
Aber knapp eigentlich, ne?
Ja, also ziemlich knapp. Und daraufhin gab es wütende Proteste der jüngeren Künstler, die dann sagten, also kein anständiger Künstler kann in diesem Verein mehr länger Mitglied bleiben. Darauf sind 70 bis 80 Leute, haben die Versammlung verlassen und in irgendeinem Lokal um die Ecke die Freie Vereinigung Berliner Künstler gegründet. Und insofern führt also diese Munch-Ausstellung eigentlich zu einer Katalyse. Also sie löst diese Konflikte zwischen einer älteren Künstlergeneration und einer jüngeren Künstlergeneration aus, die nicht mehr bereit ist, diesen alten, ja sagen wir mal, normativen Vorstellungen von schöner Kunst zu folgen.
War das ein kunstinterner Diskurs, wenn man so möchte? Also haben sich da die junge KünstlerInnen gegen ältere widersetzt und sich gestritten? Oder hat das auch die Öffentlichkeit mitgekriegt, was da los ist in Berlin?
Die Öffentlichkeit hat das natürlich auch mitgekriegt, aber es war natürlich auch ein Konflikt, der schon lange gärte zwischen den jüngeren und den älteren Künstlern. Mhm. Munch war Stadtgespräch, als diese Ausstellung eröffnet werden sollte, und nach vielen Angaben sind die Leute regelrecht geströmt zu der Ausstellungseröffnung. Es muss also ziemlich voll gewesen sein. Und die Kritik hat sich natürlich dann auch da sehr auf diese Ausstellung geworfen. Und natürlich auch diese gesellschaftlichen Vorurteile dann wiederholt in ihrer Kritik.
Ja. Wir haben heute schon gehört, dass sich ja auch der deutsche Kaiser damals selbst für so einen halben Kunstkritiker hielt. Hat er sich irgendwie geäußert zu dieser Ausstellung oder vielleicht zumindest irgendwelche anderen Personen des Herrschaftsapparats?
Also es gab jedenfalls eine irrsinnige Presseresonanz, die ist wirklich enorm. Also es gab in den 6 Wochen darauf über 110 Artikel in über 36 Tageszeitungen und Zeitschriften. Wow, also das ist selbst für heutige Verhältnisse ein Wahnsinn. Und das kann man eigentlich nur mit dem Documenta-Skandal vergleichen, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist vielleicht.
Ja, okay,
und bei Munk war das Interessante eben, dass er nicht mehr enttäuscht und depressiv auf diese Ablehnung reagierte, sondern er reagierte wie ein mediengeschulter Presse- und Öffentlichkeitsmanager. Er schickte seine Skandalausstellung, die geschlossen wurde, sofort auf Tournee durch ganz Deutschland und auch nach Kopenhagen.
Ja, gibt keine schlechte PR, ne, sondern gibt nur PR in der,
richtig, ja,
in der Denke sozusagen.
Genau.
Ich habe aber in der Vorbereitung zur Ausgabe gelesen, Herr Huber, dass Munk sonst in seiner Karriere oft recht empfindlich auf Kritik reagiert hat.
Ja,
wieso konnte
total.
Er das an der Stelle, ja, wie konnte er das dann an der Stelle so profimäßig managen?
Ja, das ist die gute Frage. Man weiß es nicht so genau. Also er schreibt ja immer nach Hause an seine Familie. Und da schreibt er dann in einer Briefstelle, dieser Skandal war die beste Reklame, die ich je bekommen konnte.
Ah, okay, ja.
Das Interessante ist ja, dass er in Berlin in einem Kreis war um das Schwarze Ferkel. 20 Tage vor Edvard Munk kam der schwedische Schriftsteller August Strindberg nach Berlin. Und Edvard Munk traf am 20. Oktober ein. Und die trafen sich da in einem Kreis. Das waren Schriftsteller, Künstler, vor allem skandinavischer Herkunft. Und vielleicht hat ihn auch dieses Milieu irgendwie da bestärkt, dass er nicht mehr so empfindlich, sondern eher professionell reagiert hat.
Mhm. Sie haben vorhin von einem Katalysator gesprochen, Herr Huber. Das vielleicht noch als Letztes. Also diese Munk-Ausstellung und dann vielleicht auch die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist. War das tatsächlich eine Art Katalysator für eine Veränderungen, Reformen, wie auch immer man das ausdrücken möchte, der Kunst- und Kulturlandschaft in Deutschland?
Ja, auf alle Fälle. Denn wie ich schon gesagt habe, noch am selben Abend gründete sich die Freie Vereinigung Berliner Künstler und dann später 1898 die Berliner Sezession unter der Leitung von Max Liebermann, der damals auch Mitglied im Verein Berliner Künstler war, den es übrigens heute noch gibt. Am Schöneberger Ufer 57 hat er seine Räume. Und insofern war das ein Auslöser dafür, dass die jüngeren, modern gesinnten Künstler es nicht mehr akzeptieren wollten, dass sie von den älteren, eher realistisch malenden Künstlern kontrolliert und dominiert werden sollten.
Kann man das in einem größeren Zusammenhang sehen, mit Veränderungen in diesem Kaiserreich Ende des 19. Jahrhunderts?
Ja, natürlich. Es ist natürlich auch eine Zeit der ersten Emanzipationswelle junger Frauen, die sich auch nicht mehr eben die Unterdrückung durch Vater und Mutter und Familie gefallen ließen und die natürlich dann auch genau zu der Zeit in Berlin in diesem Kreis des Schwarzen Ferkels auftauchen, wie Dagny Juell oder Frieda Uhl, die dann die zweite Ehefrau von August Strindberg wurde. Diese Frauen waren froh, als sie von der Familie weg waren und ließen dann auf Deutsch gesagt in Berlin die Sau raus und zum Entsetzen ihrer Familien, die sie dann versuchten wieder einzufangen und in die Heimat zurückzutransportieren.
Hans-Dieter Huber war das in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Huber.